Ihr seid bei der Night Lounge und wir haben jetzt Manfred Wehrhahn zu Gast, heute hier bei uns in Köln in der Redaktion. Hallo Manni.
Hallo.
Manni, auf deiner Seite deutschlandclan.de gibt es unter anderem zwei Überschriften, und das eine ist: Wer ist Wehrhahn? Und das andere ist: Und was will Wehrhahn? Das finde ich einen ganz guten Einstieg eigentlich für das Interview, dass du die Fragen kurz mal eben beantwortest. Wer und was willst du?
Durch das Showbusiness ist mir so einiges aufgefallen mit diesem Manfred Schmidt, den ich kenne, der, wo darüber ja auch der Ex-Bundespräsident gestolpert ist indirekt, dass es einen Klüngel gibt und dass also auch viele Künstler nur so weit in Sendungen kommen bei den Mainstream-Radios, wie sie Beziehungen haben. Und mir fiel schnell auf, dass das alles ein Gewurschtel und Gemenge ist, was da stattfindet. Also nur über Beziehungen, über Klüngel kommt man in gewissen Sendungen beim WDR, bei den ARD-Anstalten rein.
Wenn da steht unter anderem auch, dass du wachrütteln willst, das ist, glaube ich, so ein Begriff, der da ganz gerne mal fällt, dann ist das ja sehr weitreichend. Das kann man ja, wachrütteln kann man ja jeden. Morgens kann man jemanden wachrütteln, damit er aufsteht und so, aber es geht ja um das gedankliche Aufrütteln, so habe ich das zumindest verstanden, oder wachrütteln. Wen oder was willst du wachrütteln?
Ja, eigentlich würde ich schon gerne die Bürger oder das Volk wachrütteln, weil ich so irgendwie merke, dass viele Themen in den Mainstream-Medien nicht angesprochen werden, dass die auch übergangen werden. Also ich habe so den Eindruck, dass die wirkliche Wahrheit oder das, was in Deutschland abgeht, nicht wirklich repräsentativ dargestellt wird.
Jetzt ist unser Thema ja im Namen des Volkes. Das haben wir uns als Sendethema sozusagen darunter gesetzt. Und es mag ja Leute geben, die heutzutage sagen, wir leben ja in einer Demokratie. Wir dürfen ja unsere Meinung frei äußern. Und warum beschweren wir uns denn überhaupt darüber? Kannst du das beantworten?
Also erst einmal glaube ich nicht, dass wir in einer Demokratie leben. Ich sage immer, wir leben in einer Diktatur des Kapitals. Es ist richtig, dass jeder seine Meinung sagen kann. Aber ob er überhaupt Gehör findet, das ist natürlich die andere Frage. Nein, ich glaube, dass gewisse Dinge breitgetreten werden und gewisse Dinge auch einfach verschwiegen werden. Und die Leute, die dazu Kritik üben, die werden auch teilweise in die rechte Ecke gestellt oder aber auch anderweitig denunziert, wenn sie überhaupt so weit kommen. Aber im Gros, das breite Volk, das ja auch Kritik übt, das geht einfach unter.
Und wer schneidet sozusagen, wer beschneidet die Meinung?
Ja, ich würde sagen, die Mainstream-Medien, ne? die so ein Kauderwelsch bringen. Oder vor allem, was ich natürlich kritisiere, sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die gerade da eigentlich einen Auftrag hätten, diese Auffälligkeiten und extremen Entwicklungen entgegensteuern müssten, also das nicht tun, nicht aufgreifen und den Bürger auch ein Stück, sag ich mal, salopp verarschen.
Wenn du sagst, dass du von dem Begriff Demokratie weggehen möchtest und eben zu dieser Diktatur des Kapitals geht, dann ist der Begriff Rechtsstaat für dich wahrscheinlich dann auch nicht richtig.
Ja, Rechtsstaat, da muss ich echt sagen, ich habe durch eigene Erfahrungen Dinge erlebt, dass also wirklich Richter strafbare Handlungen begangen haben. Mhm. Und es gibt ja auch diesen Richter Fasel, der in Stuttgart, glaube ich, am Landgericht tätig war und der da auch dann sagte, dass in seiner beruflichen Zeit, also in seinem Werdegang, viele Richter und Richterinnen und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte er hat kennenlernen dürfen, die also Rechtsbeugung, Rechtsmissbrauch betrieben hätten und dass das auch vom System gedeckt wird. Mhm. Also alleine die Vorstellung, dass das hier in einem Klüngel von was weiß ich, Staatsorganen ineinander gedealt wird, gewurschtelt wird und dass also eigentlich nicht recht gesprochen wird und die Unparteilichkeit nicht mehr trifft.
Jetzt gibt es von dem Richter im Ruhestand, dem Frank Fasel, in diesem Bericht von der SZ, der bei dir auf der deutschlandclan.de Seite steht, diesen schönen Ausschnitt. Und da sagt er unter anderem auch, es gibt dort organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen. Das ist ein Zitat, was ich mir jetzt mal rausgeschrieben habe, weil ich das sehr treffend finde für das, was diesen Bericht so ein bisschen repräsentiert. Was liegt da genau im Argen? Wo ist da das Problem? Also das ist ja schon an sich ein Problem, aber woher rührt das?
Ja, erstmal muss ich sagen, also wo ich das erste Mal wahrgenommen oder gelesen hatte, Da habe ich gedacht, das müsste doch eigentlich wie eine Bombe eingeschlagen sein, weil das, was das eigentlich aussagt, das heißt, dass Deutschland kein Rechtsstaat mehr ist. Wenn also Rechtsbeugung von Richtern und Staatsanwälten etc. begangen werden können, ohne dass da irgendjemand überhaupt das ankreidet oder angreift, wenn das nämlich in Russland oder in China passiert wäre, da wäre hier der hört die Hölle los, der Teufel los, aber in Deutschland wird das alles breit oder nicht breit unterm Teppich getreten.
Und woher kommt genau diese Doppelmoral? Das ist dieses Nichtverbreiten diverser Medien, dass das den meisten Menschen gar nicht bekannt ist.
Ja, ich denke, wir werden nicht aufgeklärt. Mhm. Die gerade finden die Dinge eben einfach auch nicht auf, diese Themen nicht auf.
Und ein weiteres Zitat ist auch, das System schützt sich vor dem Outing. Sind wir dann selbst blind, wenn wir diesen Bericht kennen? Zum Teil, also Süddeutsche Zeitung ist jetzt nicht gerade klein, also wenn wir den Bericht kennen und sind wir dann blind? Also verschließen wir uns so ein bisschen auch vor der Wahrheit?
Ich glaube erstmal, dass das Volk natürlich, wenn man mit seinen Nachbarn so spricht, natürlich keiner hält was von der Politik. Keiner findet das gut, was da stattfindet. Ich finde, das ist eine Hilflosigkeit. Was soll man mit der Erkenntnis auch machen? Man trägt sie mit sich rum und das war's. Nur dann, wenn es Medienaufmerksamkeit gibt und wenn die Medien ein Thema aufgreifen, dann könnte was draus werden. Aber die Medien greifen ja leider nicht mehr das Wesentliche, denke ich mal, auf.
Also ist so der Begriff der Ehrlichkeit und auch der Unabhängigkeit, was sich viele Medien da wirklich auf die Fahne schreiben. Ist das heute gar nicht mehr gegeben?
Nein, also ich denke, so diese Smalltalk-Sachen und Shows da gibt es ja auch diesen amerikanischen Wissenschaftler, Medienwissenschaftler, der hat ja auch dazu einiges gesagt, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und es wird alles ins Lächerliche oder in irgendwelchen unterhaltsamen Kategorien noch abgewertet, finde ich. Also das heißt, es wird auch die Ernsthaftigkeit oder auch der Hintergrund nicht dargestellt zu vielen Themen.
Ich glaube, wenn man die Talkshows von ARD und ZDF zusammenrechnet, kommt man in der Woche so auf 5 oder sowas in der Art oder 6 sogar. Warum wird das da nicht besprochen? Warum? Das ist ja jetzt erstmal etwas, was zwar von den Medien lebt, aber das sind ja Personen wie du und ich sozusagen, meistens aus der Politik oder aus dem Showbusiness oder sonst irgendwoher. Warum sprechen die denn sowas nicht an?
Ja, warum sprechen die das nicht an? Man könnte natürlich sagen, was war er da, die Bild-Zeitung oder der Bild-Zeitung-Leser. Ich denke mal, das Volk soll blöd und dumm gehalten werden und es soll in den Kategorien funktionieren und laufen. Und insoweit wird das alles forciert und gelenkt, auch gegen rechtsstaatliche Obliegenschaften oder wie sagt man nach Recht und Gesetz, wird das einfach... Ja, wird das einfach gegen Gerecht und Gesetz wird verstoßen.
Da müssen wir nochmal. Können wir ja machen, das ist ja kein Problem. Auf der Seite steht auch, dass Sie diesen Blog, den Sie dort haben, sehr gerne vor den Bundestagswahlen gesetzt haben. Also sehr vor den letzten, denke ich mal, und seitdem steht er online. Wenn man dann sich so ein Ziel setzt, dann hat man ja eigentlich auch das Ziel aufzuklären. Wissen Sie, weißt du, wie viele Menschen du erreichst mit diesem Blog, wie viele Wahrheiten du sozusagen verbreiten kannst?
Es gibt ja natürlich eine Statistik und die Seite deutschlandclan.de hat am Tag um die 300 etwas. Ich glaube jetzt, also gestern, heute Morgen habe ich geguckt, gestern waren es 308 User.
Enttäuscht das oder motiviert das?
Nein, erstmal, ich nehme es mal zur Kenntnis. Ja. Ich denke, es gibt natürlich Blogs, die viel mehr und höheren Zugriff haben, aber ich habe auch das abgestellt, dass man da nicht, dass man kommentieren kann, weil da muss man aufpassen. Ist es schnell, dann schreiben da Leute was rein, was nicht so gut ist, und dann, wenn man da nicht aufpasst, hat man schlechten Ruf dann auch, und das wollte ich einfach nicht. Aber wie gesagt, ich will natürlich auch. Meine Ansichten, so wie ich die Dinge sehe, gerne der Öffentlichkeit darstellen und will einfach auch meine Pflicht nachkommen, zu sagen, das sind so meine Erkenntnisse, ich möchte, dass das also auch andere mitbekommen, und was sie daraus machen oder ob sie das registrieren, weiß ich nicht.
Gibt es da so ein Schlüsselerlebnis, warum du das Ganze gemacht hast, oder ist das so, steter Tropfen höhlt den Stein, irgendwann war mal gut?
Also es hat eigentlich angefangen mit den Höhnern. Also 1976, 77 haben die Höhner bei uns in Jublatt-Schalplan damals den Durchbruch gehabt. Und und da gab es also auf jeden Fall Streitigkeiten und mit den Höhnern. Und nachher kam es dann auch in 2004, 2005 zu einem Prozess mit dem Herrn Jan-Peter Fröhlich. Und da wurden wir zum ersten Mal über den Tisch gezogen. Und da ist mir so langsam ein Licht aufgegangen, dass ich sagte, irgendwas stimmt hier nicht. Und da gab es also auch ganz konkrete Dinge mit dem Deutschen Rock- und Popmusikerverband, wobei es richtig skandalös ist, wo man sich also vorstellt, das kann eigentlich nicht wahr sein, das kann nicht Deutschland sein. Mhm. Und das ist also, ich meine, ich habe Akten, ich habe auch mittlerweile Verfassungsbeschwerde eingelegt, ich habe übrigens Deutschland verklagt vor dem Verwaltungsgericht Berlin, auf Wiederherstellung rechtsstaatlicher Verfahren vor deutschen Gerichten. Und und daraufhin wurde dann wieder in irgendeinem, also von der Zeitschrift vom Deutschen Rock- und Popmusikerverband veröffentlicht, dass ich irre sei. So ungefähr, es sollte mein Vorgehen, das nun wirklich nicht normal ist, leider. Ich würde mir sehr viel mehr kritische Bürger wünschen. Ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass andere hier nach ihren Möglichkeiten auch protestieren, sich engagiert zeigen. Das ist auch, was mich stört, aber was ich auch gerne ein bisschen mit motivieren möchte, ist natürlich, dass man sozusagen in Köln, sagt man ja, den Arsch hochkriegt, aber nicht für unbedingt populistische Dinge, sondern auch für Altersereignisse und für individuelle, ganz einmalige Erscheinungen auch. Und wir kümmern uns eigentlich nicht mehr umeinander. Wir kümmern uns nur noch um die großen globalen Dinge und das Einzelschicksal, das sehr individuell auch unterschiedlich sein kann, das geht auch unter in dieser Gesellschaft, in der wir sind.
Also in letzter Zeit ja immer als gutes Beispiel, als neue Demonstrationskultur zum Teil auch gezeigt worden ist, war ja der Begriff mit Stuttgart 21. Forderst du quasi den Wutbürger? Muss der jetzt kommen? Muss der jetzt aus seiner Höhle kommen und sich auflehnen?
Ich eigentlich erwarte ich das, weil ich denke, er merkt, er hat immer weniger im Portemonnaie, die Dinge driften auseinander und ich wundere mich eigentlich, dass es nicht dazu schon längst gekommen ist. Aber ich glaube schon, dass wenn es so weitergeht, der soziale Unfrieden in der Schere von Arm und Reich, dass es dann irgendwann schon, aber dann nicht mehr, sage ich mal, beherrschbare soziale Auseinandersetzung geben könnte.
Du hast gerade gesagt, man wird dann manchmal auch, also vorhin hast du es gesagt, man wird dann manchmal auch in eine Ecke gedrängt, sei es eine Rechte oder auch irgendwelche anderen denken, dass man vielleicht sogar irre ist. Also man spricht einem sozusagen die geistige Fähigkeit ab, moralisch und vernünftig zu urteilen. Dein letztes Video, was du hochgeladen hast, dein zweitletztes Video, was du hochgeladen hast, ist von Sarah Wagenknecht, von der Linkspartei. Jetzt sagen die Leute, du bist rechts. Kannst du dich selber politisch einordnen oder willst du das überhaupt? Ja. Gehst du noch wählen?
ich bin noch mal wählen gegangen, aber ich werde es nicht mehr tun. Und ich mag keine Schubladen. Es gibt Dinge, die von rechter Seite geäußert werden, die ich korrekt finde. Es gibt Sachen, die von der linken Seite geäußert werden, die ich korrekt finde. Auch gerade genau dieses Schubladendenken, das ist gerade, was mich wahnsinnig fuchst. Ich möchte mich einer Sache zuwenden und mir dazu ein Bild machen. Und da ist nicht die Frage, ist das jetzt rechts? Oder bedauerlicherweise muss ich mir die Frage stellen, darf ich das sagen, um nicht rechts oder links eingeordnet zu werden? Das ist allerdings, wo ich dann denke, das darf es ja eigentlich nicht geben.
Nee, weil wir in Deutschland eine Meinungsfreiheit haben. Deswegen darf das ja eigentlich
diese Recht auf Schubladen, das ist schon, finde ich, schon also auch gravierend, dass das alles schnell in irgendwelchen Schubladen katapultiert wird und dann sozusagen derjenige auch ein entsprechendes Image bekommt.
Du hast gerade gesagt, du erwartest jetzt, dass man sich auflehnt. Das gibt's ja so eine, diese Mentalität von manchen Menschen, die sagen, jetzt muss aber was passieren und so, die gibt's ja schon seit Jahren. Also es gibt immer wieder Menschen, die fordern, lehnt euch auf, macht etwas, tut etwas. Aber wenn du jetzt selber sagen würdest, wo die Uhr jetzt momentan steht, sind wir jetzt bei 5:12 oder sind wir jetzt schon eine Minute vor 12 oder sind wir schon kurz nach? Oder wie drastisch
würdest du das? Also ich würde sagen, jetzt nicht auf Deutschland bezogen, auf die Welt bezogen, ist es 5:12. Ich glaube, die Menschheit hat ihre Chancen vertan. Das größte Problem ist ja sowieso mit die Bevölkerungsdichte, also die Menschheit als solche schlechthin. Und ich sehe nicht irgendwo Ansätze, dass wirklich die gravierenden Probleme bewältigt würden. Ich sehe also wirklich die Menschheit vor die Hunde gehen.
Du hast vorhin erzählt, du hast die Klage gegen das Bundesverfassungsgericht eingereicht oder gegen den Staat Deutschland, vielleicht besser so. Wenn du da nochmal ein bisschen ins Detail gehen würdest, warum du das ganz genau gemacht hast, das haben wir jetzt vorhin gehört, der Grund an sich, aber die innere Motivation, sich jetzt wirklich aufzulehnen, war das so eine Sache, die dann auch, weil du ja erzählt hast, es hat ja lange angefangen. Warum genau jetzt? Warum jetzt auflehnen?
Ja, man macht ein Verfahren oder man klagt. Und dann merkt man irgendwie, dass man mit irgendwelchen Konstruktionen irgendwie über den Tisch gezogen wird. Und das, was die Richter argumentieren, hinten und vorne jeglicher Logik auch entbehrt, wo man denkt, das kann doch nicht recht sein, was da jetzt gerade da passiert. Aber irgendwann denke ich, ist es so die Machart. Wir sagen, was los ist, wie es geht und was recht oder was nicht recht ist. Und das hat man einfach zu akzeptieren. Und man läuft sozusagen gegen Wände. Und die meisten kapitulieren oder gehen gar nicht mehr zu Gericht mit dem Verfahren. Macht vielleicht Selbstjustiz, weiß ich nicht. Aber das ist also wirklich gegen, vor allem wenn man als Laie, wenn man dann auch selbst, aber ich habe ja einen Rechtsanwalt gehabt, der einen Mandatsverrat begangen und ist auch deswegen nie bestraft worden. Also das ist, wenn ich die Geschichte erzähle, ich meine, ich weiß nicht, ob wir die Zeit dazu haben.
Bitte, bitte gerne.
Also es war ein Künstler von uns, Wolf Martis, nominiert vom Deutschen Rock- und Pop-Musikerverband zum Musikpoppreis 2008. Der Produzent, Herr Hertel, ging zu dieser Veranstaltung, das war auf der Mai Music Messe in Friedrichshafen am Bodensee, zu dieser Messe war auch diese Veranstaltung. Er sitzt da, konzentriert sich drauf und nur die Hauptacts waren live da, die anderen Nebenkategorien wurden nur genannt und es war eine Nebenkategorie und er lauscht also der Moderation und die sagt dann, erster Preis Wolf Martis, zweiter Armin Stöckel. Ja, okay. Er geht dann an den Stand dieses gesagten Verbandes und sagt dem Künstler Wolf Martis, hätte er gern die Urkunde, bekommt er auch. Und geht dann beiseite, weil noch andere da am Schalter waren, und macht die Kuvert auf. Und da steht zwar drauf, erster Preis, Schlager männlich, wie auch gehört. Nur da steht dann Dennis Street und nicht Wolf Martis. Mhm. Der Herr Hertel hat dann die Urkunde zurückgegeben, die war von Wolfgang Petri unterschrieben, und gibt die zurück und okay. Und die suchen das, sie sind selbst etwas verdattert, die Mitarbeiter vom Deutschen Rock- und Popmusikerverband, aber die finden dann und geben dann die Urkunde und auf einmal ist es der dritte Preis, aber der gleichen Kategorie, alles dasselbe. Und dann haben sie mir das erzählt, habe ich auf meiner Webseite geschrieben, Mauscheleien beim Deutschen Rock- und Popmusikerverband. Dann kam von dem Herrn Seelmeier vom Deutschen Rock- und Popmusikerverband die Androhung einer Unterlassung derartiger Behauptungen. Und da habe ich gesagt, okay, Herr Seelmeier, dann schicken Sie mir doch eine Sequenz. Es waren 5 Kameras da. Dann, wenn der Herr sich verhört haben sollte, dann nehme ich das auch raus. Ich nehme es auch sowieso vorab eine Woche raus. Ich gebe Ihnen eine Frist für diese Woche. Das hätte er nicht nötig, habe ich gesagt, dann habe ich es auch nicht nötig rauszunehmen, habe ich es wieder reingemacht. Es kam zum Gerichtsverhandlung beim Hanseatischen Landgericht. Dann musste ich natürlich einen Anwalt haben, da ist ja Anwaltszwang. Dann habe ich im Internet geguckt und bin auf einen Dr. Scheffler gestoßen aus München, der aber auch eine Kanzlei in Hamburg hatte. Okay, Dr. Scheffler schreibt auch was, war auch alles so in meinem Ansinnen. Und kurz vor dem Termin rief mich ein Bekannter an und sagt, Manfred, geh mal auf die Webseite des Deutschen Rock- und Popmusikerverbandes, da ist ein Clip drin, guck ihn dir mal an. Ich guck den Clip mir an, was moderiert die? Madame, dritter Preis, Wolf Martis, zweiter Armin Stöckel, erster Dennis Street. Ich sofort ans Telefon, ich den Typen in Hamburg, in München angerufen, ich sage, hör mal zu, Hertel, was ist das? Sagt Manfred, Was ich gehört habe, ich bleibe dabei. Und es wurden nicht 3 Leute genannt, es wurden nur 2 Leute genannt. Der Name Dennis Street ist überhaupt nicht gefallen. Ich sage, okay. Ich denke, was machst du jetzt? Gut, ich mir einen fachlichen Beistand geholt, also einen Gutachter bestellt, auch in Süddeutschland für Akustik, also richtig auch für fachlich dafür vorgesehen. Dem schicke ich das und dann nach ein paar Tagen telefonieren wir und da sagt er zu mir, ja, Bernd, tut mir leid, also das kann ich gar nicht begutachten. Das ist von der Qualität sehr viel schlechter wie all die anderen zur gleichen Veranstaltung, also zur selben Veranstaltung, die da auf der Webseite sind von dem Deutschen Rock- und Popmusikerverband. Also da ist auch eine Diskrepanz schon mal in der Qualität, aber da sind keine Zooms, keine Schwenks drin und vor allem, da ist gar kein Hintergrund. Wie soll ich feststellen, wo das aufgenommen sei? Ja, ich sage Dankeschön, das reicht, das machen, da brauchen wir auch nicht zu bezahlen, weil er konnte ja kein Gutachten machen. Dann habe ich meinem Anwalt Dr. Schäffler dieses mitgeteilt. Und Dr. Schäffler sagt, ja, Mann, Herr Wehan, das mache ich. Ich erinnere ihn, weil ich kein Schriftstück bekam, wo er das dann hätte dem Gericht mitgeteilt. Er macht es nicht. Und am Tag des Termins rufe ich nachmittags an. Dann erzählt er mir, ja, der Herr Vorsitzende hätte das sich angesehen, das Video, und hätte es für in Ordnung befunden. Glaubwürdig, wäre alles in Ordnung. Daraufhin wäre ein Vergleich geschlossen worden, etc. Und nachdem ich mit dem Telefon fertig war, wo ich schon ziemlich sauer war, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass es eine Unverschämtheit war. Er hätte es mit dem Gutachten gewusst und der Vorsitzende hätte sich über das Gutachten nicht hinwegsetzen können, wenn sie es ihm doch dann mitgeteilt hätten. Und ich habe nur die erste Zeile gelesen, kommt die Antwort, ich lege das Mandat nieder. Ich war eigentlich glücklich, dass er das Mandat niedergelegt hat. Ich suche mir eine neue Anwältin, dann aber direkt auch in Hamburg. Die bestellt sich, dann kriegt sie das Sitzungsprotokoll. Es ist nicht so, dass der Vorsitzende das Video unstreitig gestellt hätte, sondern wir, also das heißt unsere Partei, unser Rechtsanwalt Dr. Schäffler hat durch Unterbevollmächtigten, wie hieß er jetzt, Sommermeier oder wie er hieß, weiß ich nicht, das Video unstreitig gestellt. Das heißt, das Video gibt das wieder, was auf der My Music Messe stattgefunden hat. Mhm. Wir haben alle Prozesse verloren. Ja, ist klar, wenn ich einen Beweis vorbringe, ne, dann hatten wir aber durch die Anwältin, die neue, hatten wir Rechtsmittel eingelegt gegen den Vergleich. Der war dann eigentlich etwas günstiger, aber der fiel dann auch weg. Das heißt, wir hatten also den vollen Schaden zu zahlen. Und da mussten wir auch noch die Gebühr zahlen bei dem Landgericht, weil wir natürlich in Berufung gegangen sind, weil wir es nicht wussten. Da hat er uns auch schon belogen. Dann habe ich Strafanzeige gestellt wegen Mandatsverrates. Alles eingestellt. Ich habe die Rechtsanwaltskammer in München beauftragt. Alles ist eingestellt und keiner hat gefragt. Dann habe ich Strafanzeige gegen Beweisfälschung, weil das Video nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall wohl getürkt sein konnte. Und dann hat das die Staatsanwaltschaft Hamburg 2 Jahre ermittelt. Und vor allem das erste halbe Jahr, ob zuständig oder nicht zuständig, ob Lüneburg, da sitzt der Verband, oder ob dann Hamburg, weil das da der Termin ja vor Gericht war. Und dann ging erst mal ein halbes Jahr ins Land. Dann habe ich unsere Anwältin bestellt, die sollen Akteneinsicht nehmen. Dann haben wir erst mal gesehen, dass sie dann die Moderatorin gefragt haben. Die Moderatorin haben sie lapidar gefragt. Ja, Herr Wehan, die Moderatorin natürlich, gefragt, hören Sie mal zu, können Sie sich noch erinnern? Nee, kann mich nicht erinnern, was auch klar war. Man hat sie nicht mit dem Video konfrontiert, was ja eigentlich logisch wäre. Denke, ja, und gesagt, vielleicht können sie sich dann für eine Nachmoderation erinnern oder wie auch immer. Wurde alles nicht getan. Es wurden auch die ganzen anderen, es waren 5 Kameras da. Das ganze Material hätte man beschlagnahmen können. Man hätte also mit unheimlich vielen Mitteln, Beweismaterial, also die Situation klären können, auch wie die nun war. Alles hat die Staatsanwaltschaft nicht getan. Dann, dass wir uns jetzt da eingeschaltet hatten mit der Akteneinsicht, dann habe ich unsere Anwältin beauftragt, die soll jetzt die Staatsanwaltschaft anhalten, dass sie dann bitte schön in München unsere Zeugen, den Herrn Hertel und den Herrn Lackner, der Herr Lackner ist auch noch ein Produzent, und dann natürlich auch den Dennis Dried, das ist der Künstler, das ist übrigens auch ein Anwalt aus München, und den Herrn Dr. Schäffler, der das Mandat verletzt hat. Was dann übrigens später auch von der vom Land und vom Amtsgericht Köln in der Honorarsache bestätigt wurde. Das wurde sogar höchstrichterlich festgestellt, dass er das Mandat verletzt hat. Verletzt. Aber das war nicht verletzt, das war strafrechtlich. Und dann werden die Leute vorgeladen und unsere Zeugen, klar, der Herr Hertel und der Herr Lackner bleiben bei ihren Aussagen. Dann kommt der Dennis Dried. Der Herr Dennis Dried weiß nicht seinen Titel, kennt er nicht. Man muss dazu sagen,
geht ja eigentlich gar nicht. Also
den gibt es nicht, natürlich nicht. Und dann geht vor allem der Herr Lackner, der ist mir so ein Promoter, der geht zu den Sendeanstalten in Süddeutschland Und ich glaube, sogar ein ostdeutscher Sender hat dann immer gesagt, ja, hören Sie mal zu, wir sollen den Erstplatzierten, den Zweitplatzierten und Drittplatzierten, ja, das Offizielle, ne, sollen wir eins spielen unter den Gekürten, aber den Erstplatzierten, den haben wir nicht gefunden, den gibt es nicht. Mhm. Also dann wurden uns auch uns dadurch Schäden sind uns dadurch Schäden entstanden, weil wir natürlich jetzt nicht gespielt und eingesetzt wurden, weil man ja sagt, wir können ja nicht den Ersten diskriminieren, weil es den gibt es nicht. Also den Titel gab es nicht. Es hat bis heute keiner jemals den Titel genannt, noch irgendwo wurde er je dann auch nicht gespielt. Also das heißt, es war davon auszugehen, dass es den Titel nicht gibt, dass alles getürkt war. Und die Staatsanwaltschaft hat sich auf jeden Fall damit zufrieden gegeben, dass er sich nicht erinnere. Hat nicht gesagt, gucken Sie mal den Unterlagen nach oder sonst was. Dr. Schäffler war auf einem Weiterbildkursus, er würde sich schriftlich äußern zu der Sache, hat er nie getan. Danach hat die Staatsanwaltschaft geschrieben, ja, warum sollte er auch gehört werden? Er kann ja dazu der Sache sowieso nichts sagen. Da habe ich dann gesagt, wieso konnte der dazu nichts sagen? Er konnte doch das unstreitig stellen lassen. Ja, und dann irgendwann hat dann die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die Generalstaatsanwaltschaft schon, wir stellen das Verfahren ein, weil der Herr hat sich verhört. Bumm, Ende. Und ich hatte aber noch mit der Kripo-Beamtin in München telefoniert. Und da muss ich sagen, eine Frau Hinze, und die hatte mir gesagt, Herr Wehrhahn, ich weiß, was hier gespielt wird, ich darf nicht zu sehr ermitteln, sonst kriege ich das Verfahren abgenommen. Also da wird mit diesem Verfahren. Ja. Es ist noch nicht zu Ende. Daraus ist ja dann entstanden, dass ich gesagt habe, wenn das so läuft in Deutschland, dann gehe ich auch bis zum Bundesverfassungsgericht. Dann habe ich auch teilweise Richter angezeigt. Aber das geht in Deutschland wie in einer Diktatur unter. Ich werde nicht an die Wand gestellt und ich werde nicht eingelocht. Das nicht. Aber die Verfahren gehen aus wie in einer Diktatur. Und weil ich denke, das darf nicht sein. Und auch aus den Äußerungen von dem Richter Fasel, der ja auch noch gerade mir zuredet, dass es also gängige Praxis ist, da muss man davon ausgehen, dass Deutschland mit Rechtsstaat, mit rechtsstaatlicher Methodik nichts mehr zu tun hat. Und dass jeder eigentlich vor Gericht sagen kann, hier, ich muss das Gericht ablehnen, es ist nicht mehr auf dem Boden unserer Verfassung fundamentiert. Und deswegen fand ich es dann auch für mich wichtig, dass ich sage, okay, da muss ich auch Deutschland verklagen. Mhm. Und das wurde aber immer alles abgewiesen mit der Begründung, es ist nicht zuständig. Deutschland ist für die kriminellen Handlungen der Justiz nicht zuständig, weil das muss die Justiz in sich machen. Wir haben die Gewaltenteilung.
Okay. Also die Justiz kontrolliert sich selbst.
Richtig.
Und das tun sie halt in der
Art. Ja, das tun sie, wie der Herr Fasel sagt, da kommt man nicht durch, da dringt man nicht durch. Man kann natürlich mit Gesetzen spielen, das sind ja natürlich Akrobaten in der Rechtsfindung und Auslegung und Interpretation. Das heißt, mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen können sie alles hinkriegen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Monolog an sich dauerte jetzt so knapp 8 Minuten. Bis Minute 2 habe ich gedacht, okay, das kann man alles noch begründen. Das kann passiert sein, man kann sich verhört haben und sowas. Aber so die letzten 6 Minuten habe ich nur am Kopf geschüttelt. Also, dass man so blind sich den Sachen ergibt, sozusagen, die dort einem nicht so offensichtlich präsentiert werden. Man müsste ja dann doch noch nachprüfen als Richter oder als Staatsanwalt. Ja. Aber offensichtlich war das einfach nicht in deren Interesse. Man muss ja dann wirklich von Interessen reden in diesem Fall. Jetzt können Sie natürlich vielseitig das Ganze erklären und können jetzt sagen, gut, da waren eigene Interessen von den Richtern drin oder sonst was. Oder kann es einfach sein, dass das eine Korruption war? Korruption, das ist einfach
ein Thema mit dem Thema. Würde ich genau sagen. Man muss ja sagen, die Frage steht ja auch an, warum wird das gegen mich initiiert? Genau. Und da muss ich sagen, ich habe die Musikcharts geändert. Wir sind ja im Musikbusiness tätig und da muss man dann natürlich auch die Tonträger vertreiben. Und da gibt es eine Datenbank vom Bundesverband Musikindustrie und die haben ein Unternehmen gegründet. Dieses Unternehmen Phononet hat die Datenbank der Phonoindustrie mit über 1 Million Tonträgern. Ja. Und da greift der Handel zu und da kann man dann so auch Soundfiles sich anhören, reingucken, wie auch immer, die Coverabbildung etc. Auf jeden Fall hieß es dann irgendwann eines Tages, Herr Wehrhahn, Sie nehmen für ein Album 7,50 Euro, das können Sie machen, ja. Mhm. Aber Media Control zählt das nicht über die Scannerkassen, wenn ein Preis von 7,50 Euro im Hub, Händlerabgabepreis, festgelegt ist. Ich sage, wieso? Ist die Musik für 7,50 Euro schlecht? Ja. Warum und vor allem unsere Newcomers, mit denen wir zu tun haben, die wollen vielleicht ein bisschen was über den Preis machen? und wollen nicht mit dem Hochpreissegment, mit dem Superstars konkurrieren. Und dann bin ich zum Bundeskartellamt gegangen, habe gesagt, das ist ein Preiskartell. Und nach einem Jahr kam es dann, dass die Musikcharts anders bewertet werden müssen. Das heißt, sie werden jetzt umsatzbewertet. Und das ist aber auch, wo ich sage, das kann nicht sein. Da wollte ich auch noch weiter gegen an. Und weil selbst der Sony-Chef gesagt hat, ja, was ist das denn? Da tue ich noch eine Edition dabei oder ich tue ein T-Shirt dabei zu einer CD. Das wird aber alles dem Preis zugerechnet des Tonträgers und das begünstigt den Chartsplatz. Das kann es ja nicht sein. Nein. Das ist ja alles nur noch Lug und Betrug. Also ist sogar von dem Sony-Chef gesagt worden. Und man hat also so gemerkt, dass ich eine Gefahr war für die heilige Kuh. Vor allem, wir kamen als eigenen Vertrieb zum Beispiel nicht in die Saturno Media Märkte. Die Metro Holding, das ist ja eine Metro Holding, Saturno Media Märkte, die verlangte einen Umsatz. Das heißt, alle Tonträger, die wir vertrieben haben, wurden sozusagen, und das ist ja eine marktbeherrschendes Unternehmen, diese Saturno Media Märkte. Klar, logisch. Und das heißt, wir haben unsere Tonträger auf anderen Schienen vertrieben, die wurden aber nicht Media Control erfasst. Das heißt also, es wird auch nur in einer ganz speziellen Szene, sag ich mal, oder Einkaufslinie bewertet.
Ja.
Also, und das, da haben die so gemerkt, die Musikcharts kann man kippen und das ist eine heilige Kuh. Und deswegen hat man, glaube ich, das initiiert, um mich hier irgendwie mundtot zu machen, mich hier irgendwie fertig zu machen.
Das ist jetzt alles sehr umfassend. Das ist, das belegt jetzt sozusagen den Bereich Musik. Musikrecht auch unter anderem dann. Letzte Woche hatten wir das Thema GEMA, das wäre dann passenderweise auch noch da reingepasst. Und andererseits allerdings auch, wie gesagt, das Oberthema Rechtsstaat. Wenn du jetzt trotzdem die Möglichkeit hättest, ein paar Sachen zu ändern, jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen, du wärst jetzt wieder in der Situation wie damals bei den Musikcharts, die einige Sachen von mir aus auch einzuklagen, was wäre dann so die erste Sache, die dir am meisten im Fleisch steckt, sage ich jetzt mal, als Dorn?
Ja, der Klüngel und diese Verflechtungen müssen unterbunden werden. Also das heißt, also dieses ganze System Deutschland funktioniert nur noch über Beziehungen, über Klüngel. Und das hat, die haben nach Aftershow-Partys oder auch von Manfred Schmidt Events, die er veranstaltet, dann zahlen die sogar für, dass sie da hinkommen, weil und selbst der Bundespräsident oder auch selbst die Bundeskanzlerin, was ja übrigens, ich habe einen guten Kontakt zu Manfred Schmidt, der ja jetzt in Spanien lebt. Und da wurde mir dann erzählt, dass aber nicht nur unser Bundespräsident in seinen Luxusvillen und Gemäuern zu Hause war. Auch unsere Bundeskanzlerin.
Wäre ja komisch, wenn das der Einzige wäre.
Auch unsere Bundeskanzlerin war dort. Noch, da war sie noch nicht Bundeskanzlerin, da war sie noch Ministerin. Aber bitteschön, das heißt, die hängen alle zusammen. Das heißt, es ist da oben ein richtiger Wulst und die sprechen alles ab. Und wenn das so ist, dann kann man keine Gerechtigkeit erwarten. Da kann man nicht, vor allem wenn man sich mit sozusagen mit diesen Verfahren anlegt. Das mag ja im Einzelfall, wenn es nicht staatliche Sachen involviert werden, dann anders sein. Aber ich denke, wenn man da staatliche oder wie auch immer Interessen berührt, dass dann in dem Moment dieses Verfahren der Absprachen und wie auch immer oder auch Strategien greifen. Und das heißt, die Juristen sind nicht dem Recht verpflichtet, sondern diesem Geklüngel und diesem Gemangel.
Das finde ich ein zwar etwas niederschmetterndes, aber nichtsdestotrotz sehr ehrliches Schlusswort. Bedanke mich ganz herzlich bei dir, Manni, und danke für das ehrliche Interview.
Ja, vielen Dank.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Ja, tschüss.